Südseeblase. Die Südseeblase war eine Finanzspekulation im frühen 18. Jahrhundert in Großbritannien, bei der die Aktien der South Sea Company dank überzogener Gewinnversprechen massiv überbewertet wurden und deren anschließender Kurssturz viele Anleger ruinierte. Sie gilt als eines der ersten großen Beispiele für eine spekulative Wirtschaftskrise. Südsee-Kompanie. Die South Sea Company entstand im Jahr 1711 in London. Hauptinitiatoren waren John Blunt und George Caswell, beide Banker der Sword Blade Company, sowie ein namenloser Baptist, der anonym blieb, aber als Mitgründer in den Aufzeichnungen erwähnt wird. Die Sword Blade Company selbst war ursprünglich eine Waffenmanufaktur, hatte sich aber schon länger auf Finanzgeschäfte spezialisiert und fungierte als eine Art Privatbank. Auch die britische Regierung beteiligte sich früh an dem Projekt. Sie suchte nach Wegen, die enormen Kriegsschulden des spanischen Erbfolgekrieges zu konsolidieren. Dafür verlieh sie dem Unternehmen das ausschließliche Recht auf den Handel mit Südamerika, selbst in noch nicht erschlossenen Gebieten. Man hoffte, dass der Krieg bald ende und das spanische Monopol auf den Sklavenhandel, das Asiento de Negros, fallen werde, sodass die Gesellschaft Gewinne aus dem lukrativen Menschenhandel erzielen könne. Der spanische Erbfolgekrieg endete jedoch erst mit dem Frieden von Utrecht im Jahr 1713. Der Asiento blieb zwar bestehen, wurde aber an Großbritannien im Rahmen des Vertrags tatsächlich übertragen. Formal durfte Großbritannien jährlich 4.800 Sklaven nach spanisch-amerikanischen Kolonien liefern. Das Recht wurde der South Sea Company gegen Zahlung einer jährlichen Summe an die spanische Krone überlassen. In der Praxis blieb das Geschäft jedoch deutlich kleiner und weniger profitabel als erhofft, auch wegen der starken Kontrolle Spaniens über seine Kolonien und die immer wieder aufflammenden Feindseligkeiten. Die erste Handelsreise der Gesellschaft fand erst 1717 statt. Sie brachte kaum Gewinn. Das Schiff fuhr mit einer Ladung britischer Fertigwaren nach Cartagena und Havanna und brachte Silber zurück, aber die Erträge deckten kaum die Kosten. Insgesamt führte die South Sea Company während ihres Bestehens weniger als 10 größere Asiento-Fahrten aus. Die Handelsergebnisse waren für die Anteilseigner enttäuschend, während die Verwaltungs- und Bestechungskosten hoch blieben. Den ersten großen Erfolg erzielte die Gesellschaft nicht im Handel, sondern in einem Finanzgeschäft mit dem britischen Staat. Im Januar 1720 übernahm die South Sea Company Staatsschulden von über 9 Millionen Pfund zu einem Zinssatz von 6% pro Jahr. Im Gegenzug erhielt sie das Recht, neue Aktien auszugeben. Dieses Modell war nicht neu. Bereits die Bank of England hatte ähnliche Schuldentauschaktionen durchgeführt. Ziel war es, die unübersichtlichen und hochverzinsten Staatsschulden in leichter handelbare Anleihen und Aktien zu überführen. Doch John Blunt erkannte, dass man mit diesem Tauschgeschäft auch Spekulationen schüren konnte. Schritt für Schritt übernahm die South Sea Company weitere Teile der britischen Staatsschulden und bot dafür immer neue Aktien an. Die Regierung willigte ein, weil sie ihre Schuldenlast konsolidieren wollte und weil das Parlament den Vorschlag attraktiv fand. Statt hohe Zinsen zu zahlen, konnte der Staat Gläubiger in Aktionäre einer scheinbar gewinnträchtigen Handelsgesellschaft verwandeln. Lord North and Grey warnte das Parlament am 5. April 1720 vor den Folgen. Er erklärte, dass der Handel mit eingebildeten Reichtümern das Land ruinieren könne. Zwei Tage später bestätigte König Georg I. trotzdem die Entscheidung des Parlaments. Auch er selbst war nämlich Aktionär und profitierte von dem Modell. Eine Aktie mit einem Nennwert von 100 Pfund kostete zu Jahresbeginn 120 Pfund. Dann stieg der Kurs rasant. Spekulanten und Kleinanleger drängten in den Markt. Zwischen Mai und Juni 1720 erschienen in London Dutzende neuer Aktiengesellschaften. Viele dieser Gründungen waren reine Luftgeschäfte, sogenannte Bubbles, die keinerlei Geschäftszweck besaßen oder absurde Ideen verfolgten. Vom Import von Walnussbäumen über Versicherungen gegen Lohnausfall bei Matrosen bis hin zu einer berüchtigten Gesellschaft, die einen Nutzen hat, der geheim gehalten werden soll. Im Juli erreichte der Kurs der South Sea Company unglaubliche 950 Pfund. Einige Wochen blieb der Preis in dieser Höhe. König Georg I., die Herzogin von Marlborough und viele ausländische Anleger nutzten den Moment und verkauften. Die meisten Käufer glaubten aber weiter an hohe Dividenden, obwohl der Sklavenhandel kaum begonnen hatte und die Asiento-Rechte nicht in großem Stil genutzt wurden. Viele Gründer nutzten die Euphorie aus. Insgesamt sollen im Sommer 1720 über 200 Gesellschaften neue Aktien aufgelegt haben. Die britische Presse verspottete diesen Gründungsboom, aber auch Journalisten und Druckereien profitierten von den Werbeanzeigen der neuen Firmen. Im Juni 1720 beschloss das Parlament schließlich das sogenannte Bubble Act. Dieses Gesetz verpflichtete alle Aktiengesellschaften, eine königliche Erlaubnis zu besitzen. Außerdem verbot es börsennotierten Firmen, sich außerhalb ihres ursprünglichen Geschäftsfelds zu betätigen. Ziel war es, die zahlreichen Betrügereien einzudämmen und vor allem den Aktienkurs der South Sea Company zu stützen. Diese Gesellschaft profitierte direkt. Sie zeigte Konkurrenten an und setzte durch, dass mehrere andere Gründungen schließen mussten. Insidern war bereits klar, dass nur ein kleiner Teil der ausgegebenen Papiere tatsächlich durch Handelsgewinne gedeckt war. Trotzdem zahlten Käufer noch immer bis zu 950 Pfund pro Aktie. Tatsächlich hatte die Gesellschaft bis dahin noch keinen einzigen Pfund aus dem Südseehandel verdient. Ihr Geld stammte fast ausschließlich aus dem Verkauf neuer Aktien und der Übernahme von Staatsschulden. Die South Sea Company versprach eine erste Dividendenzahlung zum 1. August 1720. Als dieser Termin nahte, zeigte sich jedoch, dass das Geld dafür fehlte. Frühe Investoren, der König und mehrere Vertraute verkauften ihre Anteile schnell. Nach dem 18. August 1720 brach der Kurs dramatisch ein. Von über 800 Pfund auf etwa 200 innerhalb weniger Wochen. Im Dezember 1720 näherte er sich wieder dem Nennwert von 100 Pfund. Die Krise war auch nicht nur ein britisches Phänomen. Zeitgleich platzte in Frankreich die Mississippi-Blase um die Compagnie d'Occident, auch Mississippi-Kompanie genannt, die unter John Law ähnliche Versprechen gemacht hatte. Nach deren Zusammenbruch flohen Investoren mit ihrem Kapital nach England, was die britische Blase sogar kurzfristig noch anheizte, ehe sie endgültig platzte. Folgen: Die Folgen für die britische Wirtschaft waren gravierend. Es begann eine Rezession. Handel und Produktion schrumpften. Viele Anleger verloren hohe Summen, zum Teil Zehntausende Pfund. Ein bekanntes Beispiel ist der Physiker Isaac Newton, der rund 20.000 Pfund verlor, eine Summe, die heute Millionen entspräche. Newton soll daraufhin gesagt haben: "Ich kann die Bewegung eines Körpers messen, aber nicht die menschliche Dummheit." Die Führungskräfte der South Sea Company wurden von der Regierung zur Verantwortung gezogen. Ein Parlamentsausschuss wurde eingesetzt und deckte auf, wie viele Politiker und Höflinge in Insidergeschäfte verwickelt waren. John Blunt selbst wurde enteignet und eingesperrt. George Caswell wurde aus dem Parlament ausgeschlossen. Andere Beteiligte nahmen sich das Leben oder flohen ins Ausland. Doch die South Sea Company selbst überlebte zunächst. Sie bestand weiter und verwaltete die ihr übertragenen Staatsschulden. In Zeiten des Friedens führte sie sogar noch einige Handelsfahrten durch, allerdings in bescheidenem Umfang. Erst während der Reformen der 1850er Jahre wurde sie endgültig aufgelöst. Die Abwicklung übernahmen die East India Company und die Bank of England. Die Finanzkrise hatte weitreichende politische Folgen. Die Regierung fiel beinahe über den Skandal. Der Schatzkanzler Robert Walpole, der von 1676 bis 1745 lebte, übernahm die Sanierung des Finanzsystems. Er führte eine komplexe Umschuldung durch, bei der Gläubiger teilweise auf Zahlungen verzichteten oder längere Laufzeiten akzeptierten. Diese Aktion begründete Walpoles Aufstieg zum führenden Politiker Großbritanniens und wird oft als Beginn des modernen britischen Premierministeramts gesehen. Auch die Regulierung des Finanzwesens änderte sich. Nach dem Bubble Act blieb der Aktienmarkt für Jahrzehnte stark eingeschränkt. Nur wenige Unternehmen erhielten königliche Charten. Diese Beschränkungen verhinderten größere Spekulationsblasen bis ins 19. Jahrhundert. Die South Sea Company selbst zahlte weiterhin Zinsen auf Teile ihrer Schulden. Ein Bericht der Zeitung New York Times vom Dezember 2014 meldete sogar, dass das britische Finanzministerium noch immer Zinsen auf einen kleinen Teil dieser Altanleihen zahlte. Der damalige Schatzkanzler George Osborne plante, diese alten Verbindlichkeiten mit Zinssätzen zwischen 2,5 und 4% abzulösen und dafür neue Mittel zu etwa 1,5% aufzunehmen. Die South Sea Bubble wurde in der Erinnerung zum Inbegriff von Gier und Finanzspekulation. Literaten, Karikaturisten und Historiker machten sie zu einem warnenden Beispiel. William Hogarth veröffentlichte 1723 seine berühmte Satire Emblem of the South Sea Scheme, auf der sich Händler und Anleger wie Wahnsinnige aufführen. Jonathan Swift und Daniel Defoe schrieben wütende Pamphlete gegen die betrügerischen Machenschaften. Die Blase inspirierte auch Ökonomen. Adam Smith beschrieb sie später in seinem Werk Wealth of Nations als mahnendes Beispiel dafür, wie staatliche Monopole und unregulierte Finanzmärkte Katastrophen erzeugen können. Noch heute wird der Begriff South Sea Bubble oft als Synonym für jede spekulative Finanzblase gebraucht, von der Dotcom-Blase bis zur Immobilienkrise. Die Geschichte der South Sea Company zeigt, wie eng Politik und Finanzwesen verbunden sein können und wie gefährlich es ist, wenn Versprechen auf zukünftige Gewinne ohne realwirtschaftliche Grundlage verkauft werden. Sie ist eine der ersten großen Krisen des modernen Kapitalismus und bleibt bis heute aktuell als Lehrstück für Investoren, Politiker und Ökonomen.